Und da sind wir wieder bei Mutter Teresa, die in ihrem Sterbehaus in Kalkutta an der Wand stehen hat, Body of Christ, der Leib Christi, der Leib Christi. Eben das ist ihre so wichtige Lehre, die sie ihren geistigen Töchtern weitergibt, den Leib Christi zu berühren in den Kranken. Und da gibt es eben bei den Missionarinnen der Nächstenliebe diese Regel oder diesen Grundsatz in ihrer Regel, dass neue Mitarbeiter schon am Tag nach ihrer Ankunft in das Haus der Sterbenden gehen müssen. Also gleich wirklich dort, wo es eigentlich am schwersten oder am heftigsten ist. Und Mutter Teresa hat gesagt, sie hat dann einem dieser Mitarbeiterinnen, die neu gekommen sind, hat sie dann versucht zu erklären, haben Sie bei der Heiligen Messe den Priester gesehen, wie liebevoll und behutsam er Christus in der Hostie angefasst hat? Machen Sie es genauso, wenn Sie in das Sterbehaus gehen, denn es ist derselbe Christus, den Sie in den geschundenen Leibern unserer Armen finden werden. Und dann ist diese neue Mitarbeiterin gegangen und nach 3 Stunden kam sie zurück und sagte mit einem Lächeln über dem ganzen Gesicht, wie ich es noch nie gesehen habe, sagt Mutter Teresa. Also diese neue Mitarbeiterin, die ist so strahlend zurückgekommen und hat gesagt, Mutter, ich habe den Leib Christi 3 Stunden lang berührt. Aber jetzt nicht nur einfach so, sondern sie hat dann gesagt, eben weil da ist ein Fall zu ihnen gekommen, wo einer in ein Abflussrohr gefallen ist oder so. Und sie haben 3 Stunden lang diesen verletzten und überverschmutzten Menschen da versucht, wieder herzustellen. Und eben in diesen Extremsituationen sich dessen bewusst zu sein, eben Christus in einer Gestalt, wie sie uns alles andere als anziehend vorkommt, gerade dort finden wir ihn, gerade dort, wo er am gedemütigsten und leidendsten ist. Ein Heiliger, der in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, da habe ich jetzt leider kein schönes Bild gefunden von seiner Pflege, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist der heilige Camillo Lellis, der Gründer der Camillianer, der hat auf seinem Habit so ein rotes Kreuz. Und tatsächlich hat das der Gründer des Internationalen Roten Kreuzes übernommen, das hat er von ihm. Und er hat einen Orden gegründet, die als viertes Gelübde ablegen, außer den 3 evangelischen Räten, Armut, Keuschheit und Gehorsam, dass sie bis in den Tod die Kranken pflegen. Ob es Epidemien sind oder Kriegssituationen, dass sie da wirklich aus Liebe und im Dienst an den Kranken ihr Leben wagen. Und das gilt bis heute. Das gilt bis heute. Und er hat so eine wunderbare Erkenntnis geschenkt bekommen. Und zwar geht es ja um das Thema Christus in den Kranken erkennen. Wie schaffe ich das? Und da sagt er eben am vollkommensten, erkennen wir Christus in den Kranken, wenn wir ihn so sehen, wie Maria ihn sieht. Also Christus mit den Augen Mariens im Kranken sehen. Dass wir mit den Augen seiner Mutter auf ihn schauen, mit dem Herzen seiner Mutter ihn lieben. Maria muss durch uns gewissermaßen ihren fortlebenden Sohn mit mütterlicher Hingabe umsorgen können. Also dass wir uns den Kranken vereint mit der Gottesmutter, mit der Schmerzensmutter nähern. Und sie muss uns dann helfen, uns dieses Bewusstsein zu schenken oder das wach zu halten, dass das Jesus ist, dass Jesus in diesem Menschen leidet. Und wir ihm vereint mit ihr dann mit umso größerer Zärtlichkeit begegnen. Und ein Zeuge, ein Zeitzeuge, der hat dann gesagt, es ist nicht möglich, das in Worten auszudrücken, mit welcher Liebe Camillo den Kranken gedient hat. Er erinnerte wahrhaft an die zärtlichste Mutter am Krankenbett ihres einzigen schwerkranken Sohnes. Ehe er von einem Bett wegging, strich er 100 Mal über Kissen und Decken und schien sich, wie von einem unsichtbaren Magnet zurückgehalten, nicht losreißen zu können. Und man hat ihn in seinen späteren Jahren, er hat in Rom gearbeitet, eben das große Krankenhaus Santo Spirito in der Nähe vom Vatikan, wo auch die Kirche des barmherzigen Jesus ist. Da hat man ihn auch so leise flüstern hören, wenn er mit den Kranken zu tun hatte. Das ist unglaublich, aber er hat da wirklich mit Jesus gesprochen. Du mein Herr, du mein Herz, du meine Seele, was willst du von mir, was kann ich für dich tun? Also dieses Bewusstsein, dass das Jesus ist, dass das Jesus ist, dem er dient in den Kranken, das ist in ihm eine so lebendige Realität geworden, dass er in dem Kranken gar nicht mehr den Kranken gesehen hat, sondern Jesus. Und Gott macht das. Gott macht das. Das ist das, was wir am Anfang gesagt haben, dass diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, seid barmherzig wie er. Er kann das verwirklichen. Das ist ein langer Weg, aber wir müssen uns dazu entscheiden und auch den nötigen Mut und die Entschlossenheit daran setzen. Dann das sechste Werk der Barmherzigkeit, die Gefangenen besuchen. Früher hieß dieses Werk noch Gefangene befreien. Das ist heute natürlich ein bisschen seltsam, aber da ist ja in Spanien das Fest, es gibt einen Mariengedenktag, Maria Loskauf der Gefangenen. Das ist noch von diesem Orden, der damals im 13. Jahrhundert in Spanien gegründet worden ist, wo damals noch die Mauren dort waren, Muslime, die immer wieder Christen als Geiseln genommen haben und gefangen genommen haben. Und dieser Orden ist gegründet worden, damit sich die Ordensangehörigen tatsächlich als Lösepreis anbieten, um diese Gefangenen frei zu bekommen. Also das ist natürlich der maximale Ausdruck der Barmherzigkeit. Das ist das, was Jesus getan hat, die eigene Freiheit so wegzuschenken, dass man sie nicht mehr hat. Also für den Gefangenen ins Gefängnis zu gehen. Heute ist das, die wenigsten von uns werden jetzt direkt mit Gefangenen im Gefängnis zu tun haben, aber es gibt so viele Menschen, wir können da wirklich das übertragen auf viele Menschen, die in Einsamkeit leben und isoliert, abgesondert, dass die Menschen mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollen. In so einer Einsamkeit, und Einsamkeit ist etwas vom Schlimmsten, was der Mensch überhaupt durchleben kann, dass es da genügt, ihn zu besuchen. Eben schon der Besuch, der befreit den Gefangenen aus seiner Isolation. Wir können an alles denken, was uns unfrei macht. Drogen natürlich, Menschen, die darin involviert sind. Aber auch an uns selbst. Alles, was uns irgendwie bindet, was uns Zeit raubt, was uns unfrei macht. So, auch so liebgewonnene Gewohnheiten, die uns wirklich ein Hindernis sind, daran können wir besonders in der Fastenzeit auch denken und uns ein bisschen prüfen, wo verliere ich noch zu viel Zeit, wo hänge ich zu sehr an Dingen, dass wir da unser Leben einfach wieder so zur Einfachheit hinführen. Und weil es gibt da wirklich so kleine Abhängigkeiten, die unser Leben wahnsinnig kompliziert machen und uns manchmal auch wirklich hindern, dann für andere da zu sein, und dass wir da ein bisschen hinhören, wo kann ich da einfach etwas weglassen, damit ich mehr Zeit habe für die Menschen, die mir anvertraut sind, mehr Zeit für die Stille, fürs Gebet. Das kann ein großer Gewinn sein. Aber Ja, das ist dieser Thorsten Hartung. Ich habe gehört, der war hier schon mal sogar persönlich, von dem ich in der Predigt gesprochen habe heute. Der ist, glaube ich, 53, 55 Jahre heute. Das war er rechts in seiner Gefängniszelle in Berlin-Tegel, schon nach seiner Bekehrung. Und das ist so eine Einsamkeit, die heute immer dramatischere Ausmaße annimmt, nämlich in den Altenheimen. Das ist etwas ganz Schreckliches, ich habe das auch selbst miterlebt. Es kommt immer darauf an, in welcher Trägerschaft die sind, aber manchmal ist das so schrecklich, die schieben die Leute auf den Gang, wo irgendein Radio läuft und man überlässt sie sich selbst. Und auch Mutter Teresa, sie hat auch diese schmerzliche Erfahrung gemacht und hat gesagt, im Blick auf ihre, ja, auf ihre früheren Jahre, wenn ich konnte, habe ich es nie versäumt, die Altenheime zu besuchen, also in den Städten, wo sie hingekommen ist. Viele der alten Menschen sind von ihren Söhnen und Töchtern in das Heim gebracht und vergessen worden. Diese Alten hatten dort alles, viele schöne Dinge, aber jeder starrte auf die Tür. Ich sah nicht einen einzigen der alten Menschen, der lächelte. Sie warteten, sie hofften auf einen Besuch ihrer Kinder. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner, sehr konkreter Dienst. Wenn Sie zum Beispiel ein Altenheim in Ihrer Nähe haben, das ist den älteren Damen und Herren gar nicht so wichtig, ob das bekannte Menschen sind oder nicht, dass Sie einfach mal wieder mit jemandem sprechen können, wenn Sie so einmal in der Woche seine Stunde verschenken können. Und dann das siebte und letzte Werk der Barmherzigkeit, die Toten begraben. Das nennt Jesus jetzt nicht bei seinem Weltgericht, sondern das kommt aus dem Buch Tobit. Vielleicht kennt ihr das, wo das Volk Israel im Exil lebt und dort die Juden wirklich mit dem Tod bedroht sind, wenn sie ihre Toten bestatten, wo das wirklich mit Lebensgefahr verbunden ist. Das hat man dann immer nachts gemacht und das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung, dass Tobit ja da wieder einen bestattet hat und dann todmüde in den Schlaf gefallen ist und dann entwickelt sich so die Geschichte. Also das kommt von diesem Buch her. Und da können wir auch einfach daran denken, an unsere Liturgie, die wir haben, den Bestattungsritus, auch in der Heiligen Messe schon, wo der Sarg inzensiert wird, wo er mit Weihwasser besprengt wird, weil dieser Leib wirklich verehrungswürdig ist, der da kein Leben mehr in sich hat, aber er war Tempel Gottes. Er war Tempel des Heiligen Geistes, hat wer weiß wie oft die Heilige Kommunion empfangen, hat auch mit seinen Händen viel Gutes getan, hat auch dieser Mensch mit seinen Händen den Leib Christi berührt in den Kranken und Bedürftigen. Ein Leichnam ist wirklich verehrungswürdig und das sehen wir am besten bei Jesus selbst. Sein Leichnam war anbetungswürdig. Seine Menschheit, sein menschlicher, gottmenschlicher Leib, den hat Maria angebetet und es hat sie unendlich viel gekostet, sich von ihm endgültig zu trennen, als das Grab verschlossen wurde. Und so, ja, wollte ich sowieso, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, über die Familie Martin erzählen, wie die Barmherzigkeit dort gelebt worden ist. Das ist nämlich sehr ergiebig, es ist sehr, sehr schön, es ist eine wunderbare Familie, eben die Eltern der kleinen Therese von Lisieux. Und die Zélie, die hat das auch sehr schön gelebt, bei ihrem eigenen Vater, wie er im Sterben lag. Schon vorher hat die Familie dafür gesorgt, dass der Papa zu ihnen ins Haus zieht. Und das ist wirklich eine Entscheidung, die dessen war sich Vitelli bewusst, dass das nicht einfach wird. Aber sie hat gesagt, das ist ein heiliger Dienst, den wir einfach schulden. Dass wir den Eltern diese Ehre erweisen, dass wir sie im Alter nicht alleine lassen, sondern, und das war sehr schön, wie die Zeli das gemacht hat, denn sie hat dem Papa vermittelt, dass es für die Familie ein Gewinn ist, wenn er zu ihnen kommt, also um ihm diese Demütigung zu ersparen und ihm zu sagen, jetzt musst du kommen, das ist einfach zu gefährlich. Stell dir vor, wenn du hinfällst oder was, keiner ist da, um dir zu helfen. Das ist ja furchtbar, furchtbar demütigend zu sein. Demütigend sein. Im Gegenteil, sie hat gesagt, das wird schön sein für uns und ein Gewinn für unsere Familie, wenn du bei uns bist. So macht man das. Eben mit barmherzigen Worten. Und sie hat dann, als er gestorben war, hat sie auch unglaublich so übernatürlich reagiert. Sie wollte alles tun, um den Papa schnellstmöglichst in den Himmel zu bringen. Sie hat eine Unmenge von Messen, von heiligen Messen feiern lassen und sie hat sogar tatsächlich Jesus angeboten, wenn er will und wenn es möglich ist, möchte sie gerne die Jahre meinetwegen des Fegefeuers auf sich nehmen, nur dass der Papa schnell in den Himmel kommt. Weil sie hat gesagt, ich bin es gewohnt zu leiden. Diese Mama Martha hat unglaublich viel gelitten in ihrem Leben. Und sie hat gesagt, ich bin es gewohnt, mir wird das dort nichts ausmachen, Fegefeuer oder hier auf Erden. Aber der Papa, der ist es nicht gewohnt und ich möchte gerne, dass er glücklich im Himmel ist, so schnell wie möglich. Also, dass wir auch im Blick auf die alten Menschen um uns herum sie so ganz bewusst begleiten und ihnen diesen Weg erleichtern und können auch, ja, das wissen wir auch aus Erfahrung, auch in einer größeren Pfarrei wie hier, da gibt es auch Menschen, die nicht so bekannt sind, die keine große Familie haben. Und dann ist das immer ein bisschen traurig, wenn dann beim Begräbnis gerade mal die ersten zwei Bänke besetzt sind. Da kann man wissen, eine Familie, Angehörige sind immer dankbar, wenn bei der Seelenmesse möglichst viele Menschen da sind, wenn die Angehörigen die Anteilnahme der Pfarrei spüren. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ob man den Menschen gekannt hat oder nicht, das ist dann gar nicht entscheidend. Aber diese Angehörigen spüren, dass er uns wichtig war und dass wir jetzt für ihn beten wollen. Und das ist ein großer, großer Trost. Ja. Dieses Bild einfach auch als Auswirkung das waren jetzt eben diese sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit, als Auswirkung, wenn wir so Gutes tun, können wir sofort sagen, die Beschenkten werden immer wir sein. Wenn wir Gutes tun, sind immer wir die Beschenkten. Gutes zu tun tröstet uns am meisten. Es schenkt uns Frieden, inneren Frieden. Weil es ja im Willen Gottes ist. Der Wille Gottes ist ja immer ausschlaggebend, ob wir den Frieden haben oder nicht. Und das können wir besonders gut spüren. Das ist überhaupt das beste Rezept. Das beste Rezept, wenn man irgendwie niedergeschlagen ist. Tu was Gutes. Geht es dir gleich wieder besser. Und eine sehr, sehr wichtige Auswirkung dieser gelebten, barmherzigen Nächstenliebe ist natürlich, dass wenn wir das für Gott tun und vereint mit ihm aus seiner Kraft und im Gebet, dass das auch erlösende Wirkung hat. Die Liebe vertreibt das Böse, die Liebe besiegt das Böse. Und so hat die Frau La Völke in Amsterdam einmal diese sehr, sehr wichtigen Sätze für uns gesagt. Auch wieder, wenn wir an den Anfang denken, ach, das hat doch alles keine Wirkung, keinen Wert. Die Mutter aller Völker hat gesagt, die Kleinen dieser Welt sagen, was können wir denn schon tun? Die Großen sind es ja, die uns das antun. Eben wenn wir jetzt auf die Situation in der Welt schauen, eben die großen Entscheidungen, das wird ja alles über unsere Köpfe hinweg getan. Es sind ja die Großen, die uns das antun. Dann sage ich zu den Kleinen, wenn ihr die Liebe bis zum Äußersten untereinander lebt, haben auch die Großen keine Chance. Wenn ihr die Liebe bis zum Äußersten untereinander lebt, haben auch die Großen keine Chance. Und die Liebe bis zum Äußersten, das ist ja das, was Mutter Teresa sagt, eben lieben, bis es weh tut, weil das ist das beste Anzeichen, dass die Liebe wirklich selbstlos ist, wenn es uns was kostet. Und dann hat das auch Macht, diese Liebe, und vertreibt wieder ein Stück Böses aus der Welt und ist wirklich ein tatsächlicher Beitrag, dass alles ein Stückchen besser wird. Jetzt, ja, das zur Liebe bis zum Äußersten. Und das spüren wir alle sehr, sehr genau, wo dieser Punkt ist, ab wann es anfängt weh zu tun, das, was ich bereit bin für andere zu geben oder zu tun. Und das ist manchmal sehr gut, ganz bewusst diese Grenze zu überschreiten. Eben die Liebe bis zum Äußersten. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat zu den Jüngern gesagt, ihr nennt mich Meister und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn ich also schon, euer Herr und Meister, euch die Füße wasche, dann müsst ihr das einander auch tun. Und da kommen wir jetzt zu den sogenannten geistlichen Werken der Barmherzigkeit. Parallel zu den sieben leiblichen hat man einfach auch so eine Liste gemacht. Aber uns zum Trost, weil es ist nicht jedem möglich, aufgrund der Lebenssituation oder auch aufgrund des Alters, auch aus Krankheitsgründen, dass man einfach nicht mehr so belastbar oder aktiv ist, dass man einfach nicht mehr so viel wirklich tätig werden kann für Bedürftige, dass es eben auch diese geistigen Werke gibt, die jeder erfüllen kann. Oder zumindest einige davon. Das erste Werk, Zweifelnden Recht raten. Zweifelnden Recht raten. Und das wissen wir, dass Zweifel etwas sehr, sehr Quälendes sein kann. Und das geht eben bis zur Verzweiflung. Zweifel auf allen möglichen Ebenen in der Beziehung, ob der andere einen liebt oder ob er einen hintergeht oder ob am schmerzlichsten eigentlich in Bezug auf Gott, ob Gott einen nicht verworfen hat. Es gibt da ganz schreckliche Zweifel und Skrupel manchmal, die Gott auch manchmal zulässt zur inneren Reifung und Läuterung. Aber es ist ganz, ganz wichtig, wenn dieser Mensch dann einen guten Ratgeber findet, am besten natürlich einen Seelenführer, der ihm gut raten kann. Und da braucht es das Licht Gottes auf der einen Seite, aber auch viel Erfahrung. Es braucht auch Erfahrung auf diesem Gebiet, um gut raten zu können. Und deswegen möchte ich Ihnen auch sagen, seien Sie dankbar, wenn Sie manchmal so die eine oder andere Prüfung durchleben müssen, weil das ist immer mit Erfahrung verbunden. Aus jeder Prüfung gehe ich heraus. Am Schluss werde ich auch mit allen Wassern gewaschen sein. Ich werde wirklich imstande sein, Menschen ein Stück weit auch zu führen, die auf dem geistigen Weg noch nicht so vertraut sind. Das wissen wir auch im Blick auf die Heiligen, dass große Ratgeberinnen wie eine Hildegard von Bingen, die wirklich für Kaiser und Bischöfe, Päpste zur Ratgeberin wurde, oder Crescentia von Kaufbeuren, die mussten selbst eine Phase tiefer Leiden durchmachen, bis sie dazu befähigt wurden, diesen Dienst auszuüben. Eben da ist der heilige Josef das auch so als Beispiel, weil er hat in diesem großen Leiden, dieser tiefen Prüfung, eben, dass seine Verlobte Maria ohne sein Zutun in Erwartung war, da hat er auch so gut es ging menschlich versucht zu entscheiden, wie er reagiert, was tut er jetzt. Und er hat sich mühsam genug, schmerzlich genug zu dem Entschluss durchgerungen, sie in Stille zu entlassen, sie ziehen zu lassen. Aber heute wissen wir, im Blick auf das Evangelium, das wäre eine fatale Fehlentscheidung gewesen. Weil Gott wollte ja, dass er Vater, wahrer Vater, geistiger Vater für Jesus wird. Jungfräulicher Vater für Jesus. Und so musste in dem Fall Gott selbst ihm raten, eben durch diese Offenbarung, die sein ganzes Leben verändert hat, eben dass dieses Kind im Schoße Mariens Gottes Sohn ist. Diese geistlichen Werke, die hängen alle so ein bisschen zusammen. Das zweite ist unwissende Lehren. Und da spüren wir auch, dass da müssen wir uns auch sehr klein machen als Christen, weil es geht ja darum, auch ein Stück weit Glaubenswahrheiten weiterzugeben, dort wo einfach Fehlinformationen sind oder Unwissenheit, da dürfen wir manchmal auch etwas sagen, aber wir müssen das in großer Demut tun, denn erstens müssen wir uns bewusst sein, dass das alles geoffenbarte Wahrheiten sind. Es ist da nichts, was wir uns selbst irgendwie erarbeitet haben oder zurechtgelegt haben, sondern es ist alles Glaubenswissen und die Weisheit des Evangeliums, die Weisheit des Kreuzes, die tiefen Geheimnisse des Reiches Gottes, in die uns der Heilige Geist selbst eigentlich erst ein ganzes Leben lang immer tiefer hineinführen muss, das ist alles geoffenbarte göttliche Wahrheit. Und wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir das in großer Demut tun und ja, nie so belehrend, ich weiß das und ich sag dir das jetzt, dass du es auch weißt. Und das ist, ja, mit Licht verbunden. Jemanden Dinge zu sagen, die sein Leben verändern. Und das ist auch so ein, vielleicht kennt ihr dieses Beispiel schon, der Sohn eines, bei der Mautstation, da sind unsere Schwestern einmal durchgefahren und haben dem Zöllner dort auch an der Maut so ein Gebetsbild von der Frau der Völker gegeben. Und dann hat er gesagt, ja, das kann ich gut gebrauchen. Mein Sohn hat Krebs. Er liegt in Innsbruck in der Klinik. Oder ich weiß nicht genau, wo er gelegen ist. Und dann haben die Schwestern ihn besucht und haben ihm auch das Leiden erklärt, dass er das alles Gott zum Opfer bringen kann. Und dass das für die Rettung der Seelen, für die Erlösung der Welt fruchtbar wird. Sein Leiden. Und er ist dann wirklich so ganz versöhnt mit Gott gestorben und wirklich mit so einem Lächeln. Das ist etwas, was wir wirklich den Menschen sagen müssen, die leiden, dass ihr Leiden einen Sinn hat und großen Wert, wenn sie das bejahen. Das verändert alles für sie. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen so dankbar sind. Das hat mir noch niemand gesagt. Ich liege hier seit Jahren und noch niemand hat mir gesagt, dass es einen Sinn und sogar einen Wert hat. Eben das ist göttlich und wir dürfen das weitersagen. Wir haben auch die Pflicht dazu, soweit sich die Gelegenheit ergibt. Und auch müssen wir sehr demütig sein, weil wir uns bewusst sein müssen, dass wir selbst nur einen Bruchteil von dem leben, was wir wissen als Christen. Auch ich als Priester muss das sagen. Meine Güte, wenn ich nur einen Bruchteil von dem leben würde, was ich weiß, was gut wäre zu tun, wir wären alle schon große Heilige, aber wir tun das halt nicht. Wir sind alle so zögerlich und ja, schwer von Begriff manchmal, aber das soll uns helfen, eben mit diesen Wahrheiten sehr, sehr demütig umzugehen. Dann das dritte Werk, Sünder zurechtweisen. Das ist natürlich auch etwas sehr Heikles. Neuen Testament wird sehr deutlich davon gesprochen, dass es auch unsere Pflicht ist, Sünde zurechtzuweisen, dass wir damit auch unser eigenes Heil sozusagen erwirken können. Wir sind ja verantwortlich für die anderen und wir müssen da in der Wahrheit treu sein und anderen das auch sagen, wenn sie einen Weg gehen oder eine Lebensführung haben, die vor Gott einfach nicht richtig ist. Aber das ist sehr, sehr heikel, das brauche ich euch nicht zu sagen. Aber eines kann man doch sagen, dass die Menschen, und das ist ein Gesetz im geistlichen Leben, dass die Menschen das umso leichter annehmen werden, je mehr ich mich aufrichtig selbst um Treue und Gehorsam Gott gegenüber bemühe. Das ist ein Gesetz im geistigen Leben. Wenn ihr, vielleicht macht ihr auch die Erfahrung, wenn ihr als Kinder euren Eltern gegenüber gehorsam wart, dann werden das mit großer Wahrscheinlichkeit auch eure Kinder sein. Wenn ihr selbst rebelliert habt und eigenwillig wart und nie tun wolltet, was die Eltern, dann und das ist auch Barmherzigkeit Gottes, dass ihr auch diese schmerzliche Erfahrung höchstwahrscheinlich machen werdet, dass eure Kinder euch auch nicht folgen. Das ist einfach wirklich ein Gesetz im geistigen Leben. Gehorsam bewirkt bei anderen Gehorsam. Und damit die anderen auf mich hören, muss ich umso treuer sein. Und da gibt es ein nettes Beispiel von Mahatma Gandhi. Da ist nämlich eine Mama einmal zu ihm gekommen, ganz ratlos und hat gesagt, Mahatma Gandhi Meister, ich weiß nicht, wie sie ihn genannt haben, sag doch meinem Kind, es soll nicht so viel Süßes essen. Und dann hat Mahatma Gandhi gesagt, gute Frau, kommen Sie in einer Woche wieder. Und die Frau hat nicht verstanden, warum, aber gut, sie ist wieder gegangen und in einer Woche wiedergekommen mit ihrem Kleinen. Und dann hat sie wieder gesagt, sagen Sie meinem Kind, es soll nicht so viel Zucker essen. Und dann hat Gandhi gesagt, Kind, isst nicht so viel Zucker. Und dann hat die Mama ganz erstaunt gefragt, aber warum haben Sie ihm das nicht vor einer Woche sagen können? Und dann hat er gesagt, weil ich damals selbst noch zu viel Zucker gegessen habe. Also das hat ihm verboten, anderen diesen schlauen Tipp zu geben, wenn er das selber nicht lebt. Also das authentische Bemühen, das selbst zu leben, das gibt uns die Autorität, dann das von anderen auch einzufordern. Das ist einfach so. Und das kann uns auch eine große Hilfe sein, eben dort, wo wir vor diesem Problem stehen, dass wir eigentlich schon längst jemanden hätten sagen sollen, du schau doch, dass du das in Ordnung bringst, dass wir da darauf hinarbeiten und umso treuer sind dem Willen Gottes gegenüber. Dann fünftes Werk, geistliches Werk der Barmherzigkeit, Beleidigungen verzeihen. Und das ist sehr interessant, weil sicher das Thema Vergebung, das ist ja bei der Barmherzigkeit zentral. Jesus sagt das in unmissverständlichster Weise, wie absolut notwendig das ist für uns, die wir Barmherzigkeit von Gott erbitten, dass wir auch verzeihen müssen. Allein das Vaterunser, du musst verzeihen. Und er sagt bei manchen Gleichnissen, so wird es dir ergehen, wenn du deinem Bruder nicht aus ganzem Herzen vergibst. Du musst allen alles immer vergeben, weil das Gott auch tut. Petrus will das auch ein bisschen eingrenzen mit seinen 7-mal. Das lässt Jesus nicht gelten und sagt, mach daraus 7-mal, 70-mal, oder das ist auch nicht so ganz klar sprachlich. Auf jeden Fall, das heißt immer, du musst immer verzeihen. Aber hier heißt das Werk Beleidigungen verzeihen. Und das scheint doch etwas zu sein, weil es da jetzt nicht so um die ganz großen, schweren Fälle geht, sondern so die täglichen Schmerzen, die einem so zugefügt werden, und wo man lernen sollte, darüber hinwegzusehen. Weil die anderen auch ihren schlechten Tag haben, schlechte Laune, eben selber gerade beleidigt worden sind oder Brief vom Finanzamt oder keine Ahnung. Und dass man da darüber hinwegsehen muss. Und das kann uns eine gute Schule werden, eine Schule der Demut. Sicher, das kann am Arbeitsplatz kann das sehr, sehr belastend und sehr, sehr schmerzvoll sein, wenn man ständig niedergemacht wird, wenn einem zu verstehen gegeben wird, du machst deine Arbeit nicht gut, du bist kein guter Pädagoge oder sonst was. Erst noch im Haus, in der Familie, wenn man vom Ehepartner gesagt bekommt, dass man versagt in seiner Rolle, das sind schreckliche, also das geht schon weit über die Beleidigung hinaus, aber man kann dadurch wirklich sehr gut die Demut lernen. Danach sehnen wir uns ja eigentlich, aber es ist eine Illusion, dass man ohne Demütigungen demütig wird. Und so können wir all diese Gelegenheiten nutzen, großzügig zu sein und nicht alles so auf die Goldwaage zu legen. Und jetzt bin ich etwas hinterher geraten. Ja, das ist so eben für die unschönen Worte, die man uns manchmal ins Gesicht schreit. Das verletzt tatsächlich. Und das nächste, da habe ich jetzt kein Bild mehr von Pater Rupert Mayer rein. Wollte ich euch anscheinend ersparen, aber er hat das auch, diese Erfahrung gemacht, weil er hat in dieser Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in den wilden 20er Jahren gelebt in der Großstadt, wo diese Ideologien aufgebrochen sind, Kommunismus und Nationalsozialismus mit unglaublicher Aggressivität. Und da ist er auch oft in diese Versammlungen gegangen, um doch für die Kirche Position zu ergreifen, und er ist unglaublich angefeindet worden und angeschrien und ins Gesicht gespuckt und dann an seinem Holzbein von der Bühne gezogen worden und ihm ist gedroht worden, dass man ihn von der Kanzel schießen wird. Also die wüstesten Beschimpfungen. Und das hat eine Kommunistin auch einmal getan. Die hat ihm in einem Veranstaltungssaal, dem Mathesersaal in München, hat sie ihn angespuckt einmal. Und sie ist dann später doch zu ihm gekommen, weil ihr Mann sie geschlagen hat. Und in ihrer Verzweiflung hat sie sich an diesen Priester erinnert, der damals in diesem Saal doch von Gott, von der Liebe Gottes, von guter Moral gesprochen hat und hat die Kraft gefunden, obwohl sie ihn damals angespuckt hat, zu ihm zu gehen und von ihm ja Trost zu erbitten. Und sie hat das dann auch gefunden. Ja, man darf da nicht so ja nachtragend sein oder so empfindlich. Im Gegenteil, barmherzig sein und sich eigentlich freuen, wenn die Menschen ihren Stolz überwinden und doch noch einmal auf dich zukommen, obwohl sie dir Unrecht getan haben. Und eben dieses Bild war eigentlich die Lästigen geduldig ertragen. Also das gibt es auch in der Familie. Kinder können auch manchmal sehr auf die Nerven gehen. Aber wir wissen doch, was eigentlich darunter gemeint ist. Da gibt es wirklich, jeder kennt da vielleicht Menschen, die mit den Jahren vielleicht auch etwas ja fordernd werden oder nicht bemerken, dass sie zu viel reden oder ja alles Mögliche. Und Pater Rupert Mayer hat auch da solche besonderen Pfarrmitglieder gehabt, Frauen mit Hund, die ihm endlose Geschichten dann von ihrem Vierbeiner erzählen. Er hat ja wahnsinnig viel zu tun gehabt. Oder auch einer sehr komplizierten Person hat er mit Engelsgeduld Zeit geschenkt und zugehört. Und als Pater Rupert Mayer dann gestorben war, da ist diese komplizierte Person dann zu einem Mitbruder gekommen und ist mit denselben Sorgen und Nöten zu ihm und hat ihn damit heimgesucht. Und der Bruder hat dann bald die Geduld verloren, ihm ist das einfach so auf die Nerven gegangen. Und dann hat er gefragt, was hat denn eigentlich der Pater Mayer gesagt, wenn Sie ihm ständig mit solchem Zeug gekommen sind? Und da hat diese Person sich aufgerichtet und gestrahlt und gesagt, gar nichts hat er gesagt, aber gut ist er zu mir gewesen. Den Menschen einfach diese Zeit schenken, sie einfach so sein lassen, wenn es irgendwie geht, nicht zu abrupt die Gespräche abbrechen, dass es für sie demütigend wird. Die Geduld, die Lästigen geduldig ertragen. Auch Telefonate zählen darunter, wo man sich nicht über alle Anrufer gleich freut. Dann das siebte Werk, für Lebende und Verstorbene beten. Sicher das Gebet, das geistige Werk schlechthin, das aber auch am mächtigsten ist und am wichtigsten, am unerlässlichsten überhaupt, müssen davon ja alle anderen Werke durchdrungen sein. Aber das Barmherzige, das besorgte Gebet für die Lebenden und die Verstorbenen. Und da ist das sehr schön. Ein Beispiel, da habe ich jetzt auch kein Bild dazu gefunden. Felix von Cantalice, das ist ein Bettler gewesen in Rom, ein Zeitgenosse von Philipp Neri. Er hat Bruder Deogratias geheißen, denn er war Bettelbruder bei den Kapuzinern und hat in der ganzen Stadt einfach gebettelt und sich auch alles möglich gefallen lassen und hat auch auf seinen Wegen durch die Stadt Rom natürlich von vielen Nöten mitbekommen. Und das war wirklich ein heiligmäßiger Bruder. Dann, wenn die Brüder geschlafen haben in der Nacht und eigentlich die ganze Nacht hindurch, er hat nur 2 Stunden geschlafen, ist er in der Kapelle gestanden, aufrecht mit erhobenen Armen und hat Gott all diese Nöte vor den Tabernakel gebracht. Und wirklich mit unter Tränen manchmal hat er Jesus angefleht in all diesen Anliegen und Fürbitte gehalten. Das Fürbittegebet, das ist eine Berufung, die wir alle haben. Und die Menschen verlassen sich ja auf uns und sind immer dankbar, wenn wir sagen, ich bete für dich. Aber besonders wichtig ist das natürlich für die Verstorbenen. Sie sind so angewiesen auf unser Gebet. Denn da geht es ja um alles. Das ist die große Stunde ihres Lebens, die größte und wichtigste, ob sie bereit sind, sich ganz der Barmherzigkeit anzuvertrauen, wenn sie meinetwegen ein Leben lang getrennt von ihm leben wollten. Und so wollen wir unser Bemühen um die Werke der Barmherzigkeit, immer barmherzigerer, liebevollerer Mensch zu werden, das wollen wir der Mutter der Barmherzigkeit anvertrauen. Sie muss uns diesen Blick schenken. Eben Jesus wahrhaft den Nächsten sehen zu können. Und da gibt es noch ein wunderbares Beispiel. Diese Heilige, die kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, Mary Potter. Das ist eine englische Ordensgründerin, die Gott beauftragt hat, einen Orden zu gründen für die Sterbenden, um ihnen leiblich und geistig beizustehen und sie ihnen zu helfen, quasi in den Himmel. Aber sie hat auch dieses so tief verstanden, dass sie das vereint mit Maria tun muss. Denn sie hat gesagt, das Ziel unserer Gründung ist es, ein Abbild von Kalvaria zu sein. Also das Abbild und das Charisma der ganzen Klostergründung ist es, ein Abbild von Kalvaria zu sein. Eben Maria unter dem Kreuz. Denn die Gottesmutter stand ja nicht nur ihrem sterbenden Sohn bei, sondern auch den beiden Schächern in ihrer Agonie. Das ist ein sehr schöner Gedanke, dass die Gottesmutter natürlich gebetet hat für diese beiden Verbrecher rechts und links, noch viel mehr eigentlich, weil um Jesu Heil brauchte sie nicht zu beten. Aber diese beiden Verbrecher, deren Seele in Gefahr, deren ewiges Heil in Gefahr war, so müssen auch wir für alle beten, die verlassen und einsam in Elend oder Sünde sterben. Denkt an das besorgte Verlangen einer Mutter. Was würde sie nicht alles tun, um dem Leib und der Seele ihres Kindes in seiner Todesnot Erleichterung zu verschaffen. Oh, was würde erst Maria alles tun? Hilf ihr doch, nimm ihre Stelle am Sterbebett ihrer Kinder ein. Und das ist sehr schön. Sie hat ihre geistigen Töchter dahin geführt, auch in ihrem Gebetapostolat, in der Kapelle, geistig sich an das Sterbebett eines jeden Sterbenden auf der ganzen Welt zu begeben. Und das ist eine geistige Wirklichkeit. Man steht dann dort und tritt für diesen Sterbenden bei in seinem letzten Kampf. Aber eben vereint mit Maria, weil Jesus eben dieses Sterben auf sich genommen hat und vergöttlicht hat. Eben sie stand da unter dem Kreuz. Und so soll die Gottesmutter uns helfen, verhelfen zu diesem Blick, zu diesem barmherzigen Blick, aber auch dazu, dass es uns wirklich zum innersten Bedürfnis wird, barmherzig zu sein, wie zu einer zweiten Natur, dass wir gar nicht anders können, so wie diese Heiligen, deren Beispiele wir gesehen haben, wie viele gegen menschliche Vernunft eigentlich gehandelt haben, weil sie in der Liebe nicht anders konnten. Sie konnten nicht anders. Die Barmherzigkeit ist ihnen so sehr zur zweiten Natur geworden, dass die Menschen sich an den Kopf gelangt haben und sich gefragt haben, wie kannst du nur, aber so handelt eben diese Liebe. Sonst sind wir tatsächlich in der Gefahr, es bei einzelnen Opfern so belassen zu lassen. Jetzt gerade in der Fastenzeit auch, dass wir halt am Freitag kein Fleisch essen und so unsere, ja, auch manche Spende überweisen, aber im Grunde ja so unsere Ruhe haben wollen. Ich lebe mein Leben und ich tue das so, gegen diesen Quälgeist des Gewissens, dass ich halt auch ein bisschen etwas Gutes getan habe. Aber da werde ich immer an der Oberfläche bleiben. Ich werde nie in den Geist der Barmherzigkeit, in diese Herzenshaltung kommen. Und um die wollen wir die Gottesmutter bitten. Und da habe ich jetzt eben gesucht, aber ich wollte euch das eigentlich, eben weil ihr jetzt schon lang genug meine Stimme gehört habt, wollte ich euch das eigentlich vorspielen. Da gibt es dieses wirklich sehr, sehr schöne Gebet der heiligen Faustina. Erlaubt mir, dass ich das jetzt doch noch vorlese. Zum Schluss, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, das reicht gerade. Wo sie betet: O Herr, ich möchte mich ganz in deine Barmherzigkeit umwandeln, um so ein lebendiges Abbild von dir zu sein. Möge deine unergründliche Barmherzigkeit durch mein Herz und meine Seele hindurch zu meinen Nächsten gelangen. Hilf mir, Herr, dass meine Augen barmherzig schauen, damit ich niemanden nach dem äußeren Anschein verdächtige und richte, sondern immer das Schöne in der Seele meiner Nächsten sehe und ihnen zu Hilfe eile. Hilf mir, dass meine Ohren barmherzig hören, damit ich mich den Bedürftigen meiner Nächsten zuneige und ihrem Leid und ihrer Klage gegenüber nicht gleichgültig bleibe. Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig ist, damit ich niemals über meine Nächsten abfällig rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. Das sind wirklich wie so Zusammenfassungen. Das, was wir jetzt so betrachtet haben, eben das barmherzige Auge, das barmherzige Ohr, Zunge. Dann: Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind, damit ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere Arbeit auf mich nehme. Und das ist eigentlich so die ideale Verbindung der beiden. Eben unser Thema, Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Die ideale Verbindung von Barmherzigkeit und Opfer ist natürlich im Kreuz Jesu, wo er für sich das Opfer gewählt hat, aber für uns die Barmherzigkeit. Dass ich den anderen die Last abnehme und sie lieber auf mich nehme. Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, damit sie meinem Nächsten immer zu Hilfe eilen, trotz meiner Müdigkeit und Erschöpfung. Hilf mir, Herr, schließlich, dass mein Herz barmherzig ist und allen Leiden zugänglich. Eben, dass wir nicht sagen, ich kann es nicht mehr hören. Eben, wenn so Leute anrufen, die ständig jammern und ihre Leidensnöte erzählen. Eben, ich will mein Herz offen halten, allen Leiden zugänglich. Ich will es niemandem verschließen, selbst jene nicht, das ist wichtig, selbst jene nicht, die meine Güte missbrauchen. Da macht man schnell das Herz zu. Über eigene Leiden will ich schweigen und mich einschließen in dein heiligstes Herz. Möge deine Barmherzigkeit eine Ruhestätte in mir finden. Das ist auch ein schönes Zeichen für einen barmherzigen Menschen, der nicht viel von sich selbst spricht, nicht viel von seinen eigenen Leiden und Nöten, eben um die anderen nicht zu belasten, um möglichst alles, was so negativ ist, dass das lieber nicht ausgesprochen wird. Aber das kostet schon auch viel Selbstvergessenheit. Ja, jetzt ganz kurz, wenn ihr erlaubt, noch einen Blick zu werfen auf dieses heilige Ehepaar. Ihr wisst ja, das ist das erste, das gemeinsam heilig gesprochen wurde. Und es ist so schön in dieser Familie, in der auch vieles nicht ideal war. Das wisst ihr vielleicht auch mittlerweile. Die Kinder waren alle so unterschiedlich, das ist ein bisschen älter, in ihrem Charakter, in ihrer Natur. Die älteste Tochter, die Marie, hatte einen unglaublichen Freiheitsdrang. Es war ganz schwierig, sie zu führen. Die Pauline war wieder ganz gut zu haben. Ganz nach der Mama. Dann die Leonie, ein ganz schwieriger Charakter. Ganz, ganz schwierig, der wirklich eine große Belastung geworden ist für die ganze Familie. Die Mama ist an dieses Kind nicht mehr herangekommen. Sie wusste sich nicht mehr zu helfen. Sie war völlig verschlossen, hat nicht mehr gehorcht. Und später ist man dann draufgekommen, dass eigentlich das Hausmädchen sie so in eine Abhängigkeit geführt hat. Und sie sich hörig gemacht hat, dass eben bis zu ihrem 13. Lebensjahr blieb sie ein absolutes Rätsel. Und das war ein großes, großes Leiden für die Mama. Die Celine auch wieder sehr lieb. Aber sie haben trotzdem, trotz dieser Verschiedenheiten, eine unglaubliche Einheit gelebt in der Familie. Sie haben so fest zusammengehalten, in einer so aufrichtigen Zuneigung zueinander und einander gestützt, dass sie dann auch fähig waren, für Not nach außen hin sehr offen zu sein. Also sie haben vorbildlich, das sind schon die weiteren, so diese Wohltätigkeit gelebt. Sie haben zum Beispiel einen festen Anteil ihres Familienbudgets haben sie reserviert für gute Werke. Frau Louis hat wirklich viel auch für die Mission gespendet. Sie haben sich ja so sehr einen Sohn gewünscht, einen Missionar, den Gott ihnen dann nicht gelassen hat. Aber er hat dann für die Mission gespendet und sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass eine große Liebe kultiviert wird für die Armen, für die Bedürftigen. Auch die Töchter sind in diesem Geist erzogen worden. Die kleine Therese mit 3,5 Jahren durfte auf den sonntäglichen Spaziergängen so das Familienalmosen den Bettlern übergeben. Und das hat sie mit großem Fingerspitzengefühl und Diskretion gemacht. Eben so, wie wir das wissen, dass man da sehr demütig und diskret sein muss. Sie hat oft das Hausmädchen mit Fleischtopf oder Weinflaschen Geld zu Armen geschickt in die Nachbarschaft, ohne dass irgendjemand von der Familie davon erfahren hat. Sie haben wirklich Menschen, ganze Familien haben sie manchmal aufgenommen bei sich, übernachten lassen, haben sie versorgt, verköstigt, ihnen Kleider, Schuhe gegeben, den Armen. Und eine ganz schöne Begebenheit ist auch Louis, der so ohne jede Menschenfurcht war. Wenn er etwas verstanden hat, in seinem Gewissen, wo er helfen muss, wo er Gott treu sein muss, zum Beispiel auch auf der Straße, hat er, wenn er an einer Kirche vorbeigekommen ist, hat er immer seinen Hut gezogen. Und einmal ist er am Bahnhof einem mittellosen Epileptiker, einem Epilepsiekranken begegnet und hat ein bisschen mit ihm gesprochen. Dann hat er kurzerhand seinen Hut gezogen, hat gleich eine gute Summe Geld hineingelegt und ist dann in der Bahnhofshalle herumgegangen und hat für diesen Epileptiker hat Geld gesammelt. Und das musste er erst einmal machen. Und ist dann zu diesem Bettler gekommen, hat das Geld aus dem Hut genommen, ihm übergeben und der war so gerührt, der war so weg, dass er vor Tränen, Freudentränen, dass er Freudentränen vergossen hat. Ja, ich glaube, das können wir jetzt lassen. Lest es einmal, das ist wirklich so konkret, da kann man viel, viel anwenden für die eigene Familie. Es lohnt sich wirklich, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie sind uns große Fürsprecher, eben dort, wo es um Barmherzigkeit, um Erziehungsprobleme geht, aber auch um große Leiden, große schwere Krankheit. Celie hatte auch Brustkrebs und ist daran gestorben. Dann Louis hat Gott das schwere Kreuz der Demenz anvertraut im Alter, was die Töchter auch überhaupt nicht verstanden haben, wie Gott ihm dieses furchtbare Leiden anvertrauen kann, dass man langsam den Verstand verliert. Aber er hat das vorbildlich getragen und die Früchte, die hat man dann gesehen. Eben diese 5 Töchter, die allesamt ins Kloster gegangen ist und eine davon eben eine große Kirchenlehrerin geworden ist. Und die schwierige Leonie, für sie ist jetzt auch der Seligsprechungsprozess eingeleitet worden. Sie würde überhaupt auch gut zum Thema passen, lästige, geduldig ertragen, weil sie ja auch so kämpfen musste mit ihrem schwierigen Charakter und darunter, das wissen wir, die Menschen leiden ja am allermeisten selbst unter sich. Und so war sie gezwungen, diesen kleinen Weg ihrer kleinen Schwester Therese in vorbildlicher Weise zu leben. Und so ist sie heilig geworden. Und an ihrem Grab passieren so viele Wunder, dass man jetzt auch für sie den Seligsprechungsprozess eingeleitet hat. Also nie urteilen über schwierige Menschen. Die können euch weit überrunden in der Heiligkeit. Und darum geht es ja. Also wollen wir diesen Weg wirklich der Mutter der Barmherzigkeit anvertrauen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. So segne euch, eure Familien, auf die Fürsprache der Gottesmutter, aller Engel und Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.